Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6:30, das ist heute Morgen mit diesen Themen. Zu viele freiwillige Einsätze. Verteidigungsminister Maurer will untersuchen, ob Soldaten zu oft an Olma und Co. Dienst tun. Der jüngste Staat Europas. 3 Jahre nach der Unabhängigkeit des Kosovos ist der Jubel verklungen. Und die russische Herausforderung. IB und Basel müssen sich heute in der Europa League gegen russische Topclubs bewähren. Guten Morgen. Im Studio für Sie Christina Scheidecker und Markus Amrain mit den Nachrichten.
Der Elektronikkonzern ABB hat letztes Jahr deutlich weniger verdient, noch 2,5 Milliarden Franken. Das ist 12% weniger als im Vorjahr. Der Umsatz ging bei ABB um 1% zurück auf 31,5 Milliarden. In Island hat das Parlament dem Abkommen über die zusammengebrochene Bank Icesave endgültig zugestimmt. Island muss Großbritannien und den Niederlanden fast 4 Milliarden Euro bezahlen für vernichtete Sparguthaben von 300.000 Bürgern dieser Staaten bei der isländischen Internetbank. Island kann die Beträge über 15 Jahre zurückzahlen zu einem tiefen Zins. Der isländische Steuerzahler sollte wenig belastet werden. Ein erstes strengeres Entschuldungsabkommen zwischen den drei Regierungen war in der isländischen Volksabstimmung abgelehnt worden. Im Golfstaat Bahrain haben Polizisten am frühen Morgen den besetzten zentralen Platz in der Hauptstadt Manama gewaltsam geräumt. Demonstranten hatten auf dem Platz während 3 Tagen Reformen gefordert. 5 Demonstranten wurden in dieser Zeit erschossen. Oppositionelle erklärten, heute früh habe die Polizei ohne Vorwarnung geschossen, rund 50 Personen seien verletzt worden. In Bahrain beherrscht eine sunnitische Oberschicht die schiitische Bevölkerung. Diese fordert Arbeit, Wohnungen und eine medizinische Versorgung. In der iranischen Hauptstadt Teheran kam es gestern bei der Beerdigung eines getöteten Demonstranten zu Zusammenstößen. Das Regime bot Zehntausende Gegendemonstranten auf und organisiert für heute eine Großkundgebung gegen die Opposition. Regierungsanhänger verlangten im Parlament den Tod der beiden Oppositionsführer Mousavi und Karoubi, die in ihren Wohnungen isoliert sind. Die Töchter von Mousavi durften nicht zu dessen Haus gehen. In Algerien reagiert die Regierung auf die Unruhen. Der Ausnahmezustand werde nach bald 20 Jahren Ende Februar aufgehoben. Die algerische Regierung kündigte auch an, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, Wohnungen zu bauen und die Verwaltung zu verbessern. In Libyen haben Regimegegner für heute über das Facebook-Netz zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Anhänger von Staatschef Gaddafi organisierten gestern Kundgebungen zur Unterstützung des Regimes. In der Nacht auf gestern hatten in Benghazi etwa 2000 Personen gegen Gaddafi demonstriert. In der Fußball-Champions League wurden 2 weitere Hinspiele im Achtelfinal ausgetragen. Arsenal gewinnt gegen Barcelona 2:1 und die AS Roma verliert gegen Schachtar Donetsk 2:3. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.288 Punkten plus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.840 Punkten plus 0,3%. Der Dollar wird zu 95,96 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 30,22 bzw. zu einem Dollar 35,69. Das Wetter. Im Süden und Osten zunächst noch bewölkt und örtlich etwas Regen und Schnee, sonst vor allem in der Höhe oft sonnig. Über dem Flachland Hochnebel mit Obergrenze bei 1000 bis 1500 Metern, nur stellenweise Auflösung. Temperaturen beidseits der Alpen um 7 Grad. Am Freitag im Flachland und an den Voralpen viele hochnebelartige Wolken, örtlich etwas Nieselregen, in den Alpen und im Süden oft sonnig. Am Samstag ziemlich sonnig, der Nebel im Flachland löst sich größtenteils auf. Und am Sonntag im Norden zeitweise Regen und ab 600 bis 1000 Metern Schnee, im Süden teils sonnig.
Gleich 6:35 Uhr. VBS-Chef Uli Maurer muss in seinem Departement weiter aufräumen. Nun lässt er untersuchen, ob das Militär Soldaten zu oft für Sondereinsätze an zivilen Großeinsätzen eingesetzt hat. Geraldine Eicher.
Ob an der Olma, der Muba oder der Bea, die tatkräftige Hilfe von Militärdienstleistenden ist an Großanlässen und Messen gefragt. Soldaten dürfen solche Dienste leisten, wenn ihr Arbeitgeber einverstanden ist. Vor einer Woche hat das Bundesamt für Sozialversicherungen beim VBS angeklopft. Es hegt den Verdacht, dass die Verwaltung solche freiwilligen Einsätze zu oft zugelassen hat. Einsätze, die über die Erwerbsersatzordnung abgegolten werden. Bundesrat Uli Maurer hat dazu eine Untersuchung angeordnet. Einer ersten Beurteilung zufolge hat sich über Jahre eine Praxis entwickelt, die zu großzügig ausgelegt wurde.
Die Praxis besteht schon lange. Die Frage stellt sich etwas, wann diese extensive Auslegung eingesetzt hat. Das kann ich im Moment nicht beurteilen.
Die Erwerbsausfallentschädigung ist als Lohnersatz gedacht, nicht als Ersatz für eine Erwerbstätigkeit. Sie ist also nicht dafür gedacht, dass jemand quasi von der EO lebt.
Mir ist ein Fall bekannt aus dem Departement schon in den 90er Jahren, wo jemand 8 Monate Freiwilligdienst geleistet hat und dann auf EO besoldet wurde.
Bestätigt sich der Verdacht des Bundesamts für Sozialversicherungen, muss das Geld zurückbezahlt werden. Und zwar vom VBS, nicht von den Dienstleistenden, denn sie haben in gutem Glauben ihre Arbeit verrichtet.
Wenn das unrechtsmäßig bezogen wurde, muss das zurückbezahlt werden. Und wenn es 5 oder 10 Millionen ist oder so viel, dann zahlen wir das zurück, ist ja klar.
Im März soll das Resultat der Untersuchung vorliegen. Bestätigt sich die Vermutung und Sondereinsätze wurden zu großzügig ermöglicht, muss das VBS die Praxis anpassen.
Die Ereignisse in Tunesien und Ägypten haben einen dritten afrikanischen Konflikt völlig aus den Schlagzeilen verdrängt, jenen in der Elfenbeinküste. Dort hat der UNO-Sicherheitsrat jetzt die Blauhelmtruppen im Land verstärkt. Denn nach wie vor klammert sich der abgewählte Präsident Gbagbo an die Macht und bringt damit die UNO in ein Dilemma. Soll sie sich konsequent für den rechtmäßigen Wahlsieger Ouattara einsetzen oder soll sie im Interesse der Bevölkerung zu einem raschen Ende des Konflikts beitragen? Fredrik Steiger.
Nicht wie bisher nur um Wochen, sondern gleich um 3 Monate hat der UNO-Sicherheitsrat die Präsenz zusätzlicher Blauhelmsoldaten an der Elfenbeinküste verlängert. Diskussionslos und einstimmig.
The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1968.
Außerdem sollen die Blauhelme energischer auftreten. Sie bekommen 2 Transport- und 3 Kampfhelikopter. Damit macht die UNO klar, sie will sich weiter für eine friedliche Beilegung des Konflikts einsetzen, aber zugleich dafür sorgen, dass der im November klar gewählte Oppositionschef Alassane Ouattara das Präsidentenamt endlich antreten kann, betonte Maria Luisa Ribeiro Viotti, die Präsidentin des Sicherheitsrates.
The crisis be resolved peacefully and rapidly and in conditions that respect the will of the Ivorian people.
Doch der abgewählte Präsident Laurent Gbagbo klammert sich an sein Amt auch mit Gewalt. Bereits 300 Tote forderte der Konflikt. Weil die Weltgemeinschaft Gbagbo auch mit wirtschaftlichem Druck zur Einsicht bewegen will, leidet nun zunächst das Volk. Tausende von Kakaobauern, die ihre Ernte wegen der Sanktionen nicht mehr absetzen können, gingen gestern auf die Straße. Weil internationale Banken dicht machten, bildeten sich lange Schlangen. Die Börse in Abidjan schloss sogar ganz. Immer mehr Menschen fürchten, dass es noch zu Gewaltexzessen kommt, sagt Melissa Fleming vom UNO-Flüchtlingshochkommissariat.
Many families who we speak to say that they've left their homes in anticipation of a possible attack.
40.000 Menschen flohen gar außer Landes. Dennoch hat die UNO kaum eine andere Wahl, als hart zu bleiben und für Gbagbos Abgang zu kämpfen. Sonst verlöre sie massiv an Glaubwürdigkeit.
Es ist 6.39 Uhr, Sie hören heute Morgen. Kosovo ist Europas jüngster Staat. Heute vor 3 Jahren wurde das Land unabhängig. Die Freude bei den Kosovo-Albanerinnen und Albanern war damals groß. Und gibt es auch heute noch etwas zu feiern, 3 Jahre danach? Das wollte ich von der Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller wissen.
Ja, eigentlich kaum. Aber klar, niemand möchte die Unabhängigkeit wieder aufgeben. Darüber sind die Kosovo-Albanerinnen und Albaner immer noch froh. Die meisten waren sich ja bewusst, dass die Unabhängigkeit allein das Glück nicht bringt. Aber nun ist alles etwas schwieriger geworden als erwartet.
Schwierige Situation, dem Kosovo geht es schlecht. Was sind die Hauptgründe dafür?
Die Wirtschaft steht beinahe still, die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch, rund 50%. Im Kosovo wird viel zu wenig produziert. 90% aller Güter werden importiert und nur 10% exportiert. Das hat damit zu tun, dass der Kosovo politisch und wirtschaftlich isoliert ist. Beispielsweise darf der Kosovo keine Produkte nach Serbien und Bosnien liefern. Sie werden boykottiert und die Kosovaren können nicht reisen. Sie stehen immer noch unter Visazwang.
Aber ist denn dieser wirtschaftliche Stillstand nicht auch hausgemacht?
Ja, teils sicher. Die Stichworte dazu sind Korruption, Machtpolitik. Viele Regierungspolitiker verfolgen vorwiegend Eigeninteressen. Und die Justiz steht immer noch auf schwachen Füßen, trotz Anwesenheit der EU-Rechtsmission. Investoren bleiben deshalb fern und wie immer den Kürzeren zieht das Volk.
Walter Müller, Sie haben bereits vor 3 Jahren über den Kosovo berichtet. Die Hoffnungen damals, die waren groß. Wie ist die Stimmung heute, 3 Jahre nach der Unabhängigkeit?
Ja, die Stimmung ist ziemlich geladen. Neuerdings jetzt allerdings mehr gegenüber den eigenen Politikern, vor allem wegen dem Wahlbetrug bei den Dezemberwahlen, Parlamentswahlen. Ministerpräsident Hashim Thaçi hat als Wahlsieger jetzt Schwierigkeiten, eine vertrauenswürdige Regierung zu bilden. Neue Kräfte kommen nicht zum Zuge. Hashim Thaçi und seine Partei klammern sich an die Macht. Und er geht unmögliche Koalitionen und Kompromisse ein, wie beispielsweise die Idee, den umstrittenen Geschäftsmann und Multimillionär Petr Pacoli zum Staatspräsidenten zu machen. Die gute Nachricht ist aber, dass es nach diesen Wahlen im Parlament erstmals eine richtige, eigenständige Opposition gibt. Die Zeit der Kopfnicker im Parlament ist vorbei.
Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller zu 3 Jahren unabhängiger Kosovo. Der Technologiekonzern ABB hat im letzten Jahr 1% weniger Umsatz gemacht und auch der Reingewinn ist gesunken. Der Konzern ist führend im Bereich Energie- und Automationstechnik. Details zum ABB-Jahresabschluss hat Wirtschaftsredaktorin Susanne Gieger.
Für das gesamte Jahr 2010 sind die Zahlen zwar noch zurückgegangen, doch das letzte Quartal zeigt deutlich, nach den wirtschaftlich schwierigen Jahren mit rückläufigen Zahlen zeigt der Trend bei den Auftragseingängen und beim Umsatz wieder aufwärts. Firmen investieren wieder in neue Systeme für eine effizientere Energieverteilung. Vor allem im Schiffbau, in der Papier- und Zellstoffindustrie sowie in der Öl- und Gasindustrie stieg die Nachfrage wieder deutlich an. Und noch immer seien die Schwellenländer der Wachstumsmotor, heißt es in der Medienmitteilung. Auch mit der Übernahme eines Unternehmens in den USA im letzten Jahr will der schwedisch-schweizerische Konzern das Nordamerika-Geschäft ausbauen. Trotzdem, der ABB-Chef Joe Hogan weiß, auch wenn die Umsätze und Aufträge in den letzten Monaten angestiegen sind, so wird der Wettbewerbsdruck ebenso ansteigen, vor allem auch in Ländern wie China und Indien. Er ordnet deshalb ein weiteres Kostensenkungsprogramm von 1 Milliarde US-Dollar an.
Sport jetzt. IB gegen Zenit St. Petersburg und Basel gegen Spartak Moskau. Heute Abend gilt es ernst für die beiden Clubs im 16. Finale der Europa League. Und für beide Schweizer Clubs heißt der russische Gegner, es wird schwierig, die nächste Runde zu erreichen. Sportredaktor Reto Held weiß wieso.
Die Freude der beiden Schweizer Clubs über das russische Los hat sich in sehr engen Grenzen gehalten. Basel-Stürmer Marco Streller gibt offen zu.
Ich hätte mir natürlich auch einen anderen Gegner gewünscht.
Denn egal wie ein Gegner aus Russland heißt, 2 Dinge sind klar. Erstens, Marco Wölfli, Torhüter bei IB, ist das Los.
Ja, ist halt nicht so attraktiv für Zuschauer, das ist es so.
Weil die ganz großen Namen in russischen Teams fehlen und weil man die russische Liga hier nicht wirklich verfolgt. Der zweite Punkt, der klar ist, ist, dass Teams aus Russland fast immer äußerst stark sind. Marco Wölfli.
Sie alle Spieler sind technisch sehr stark und sicher auch sehr körperbetont. Gute Mischung für den Fußball und da müssen wir eigentlich bereit sein und entgegenheben.
Hinzu kommt in den letzten Jahren auch noch das Geld. David Degen von IB.
Ja, russische Liga ist natürlich dominiert vom Geld. Viele Oligarchen pumpen das Geld in die Liga und dementsprechend sind auch gute Spieler da.
Auf rund 130 Millionen Franken wird beispielsweise das Budget von Meister und Cupsieger Zenit St. Petersburg geschätzt, was etwa 3 bis 4 Mal dem von Gegner IB entspricht. Alleine deshalb ist klar, wer in diesem Duell Favorit ist. Und auch Basel ist von den Zahlen her klar unterlegen. Das Kader von Spartak Moskau soll etwa 2 bis 3 Mal mehr wert sein als das der Basler. Und dennoch darf Basel durchaus auf ein Weiterkommen hoffen, zumal die Meisterschaft in Russland noch nicht wieder begonnen hat. Ein kleiner Vorteil für beide Schweizer Clubs, die trotzdem russischen Clubs lieber aus dem Weg gegangen wären, weil diese wenig attraktiv, aber äußerst stark sind.
Basel gegen Spartak Moskau und IB gegen Zenit St. Petersburg. Diese beiden Partien überträgt DRS 4 News live. Anpfiff ist um 9:05 heute Abend. Ihre Frühinformationen, das ist heute Morgen. Verantwortlich heute ist Thies Wachter. Ich bin Christina Scheidecker.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.